Ja, guten Morgen. Auch von mir, für euch alle, frohes, gesegnetes neues Jahr, Gottes Führung, Gesundheit und alles, was man für den Alltag so braucht, wünsche ich euch. Ja, ups, ich habe meinen Klotz vergessen. Das fängt schon gut an. Ja, heute Morgen geht es also um die Jahreslosung. Da ist er. Und wenn man an so ein Wort wie die Jahreslosung denkt, dann fallen einem ja die Experten ein. Es ging wohl kein Tag vorbei im letzten Jahr oder kaum ein Tag, ohne etwas von Experten zu hören oder zu lesen oder zu sehen. Ob nun zum Thema Wirtschaft, Politik, Kultur, Fragen der Ethik, der Technik, Fragen des Verkehrs, Fragen der Wissenschaft, Fragen der Gesellschaft. Immer wieder treten solche Experten in Erscheinung. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Experten mit verschiedenen Meinungen. Gut. Das ist das eine. Aber auch in unserem Alltag, da bin ich ja persönlich ganz froh, dass es diese auch gibt, sind wir oft angewiesen auf solche, die zum Beispiel in Sachen Handwerk Ahnung und Geschick haben. Ja, ne? Ihr wisst ja, es gibt Geschickte und Gesandte. Ich bin ja wohl eher gesandt als geschickt. Ne, so ist das nun mal. Denn wenn man ohne solchen Experten mal an die Sache rangeht, das kann ganz schön schief gehen. Ja, das ist übrigens kein Foto von mir. Ne? Ja, gut. Okay. Was meinst du? Nee. Da habe ich nichts mitgehört. Das ist kein Foto von mir, habe ich gesagt. Ich habe schon mal eine Tür falsch rum eingebaut, das gebe ich zu. Ich muss immer mal jemand fragen, so, kannst du mal gucken, ob alles richtig ist? Gut. Man braucht also immer mal einen Experten. Hier, solchen Experten kennt auch der, der ein Auto hat, ne? Das ist ja der, der so genau klopfen, der genau weiß, wo er klopfen, kratzen, gucken und messen muss, um uns sagen zu können, ob unser Auto überhaupt auf die Straße darf. Ja, ne? Der TÜV. Generell, ne? Wer irgendeine Frage hat, ist froh zu wissen, vielleicht wo er es findet, oder ist froh zumindest einen zu kennen, der weiß, in welchem Buch die Antwort steht. Ne? Ne? Einen zu kennen, der weiß, in welchem Buch. Das ist schon mal gut. Ja, man braucht also immer einen Experten. Aber wie ist das mit unserem Glauben, mit unserem Leben, mit Gott? Denn da gibt es auch immer wieder Fragen zu beantworten. Und dann sind wir auch froh, wenn es da mal jemand gibt, einen Pastor oder einen Theologen oder einfach irgendjemand, der Ahnung hat, der uns was sagen kann. Nur schade, dass es auch anscheinend so verschiedene Antworten auf solche Fragen gibt. Das macht es nicht einfacher. Gut. Ihr erinnert euch, Sergej Clausen hat am vergangenen Sonntag mit so einem nüchternen Rückblick über die Jahreslosung des vergangenen Jahres gesprochen. Ich hoffe, dass das so klappt, mit einem nüchternen Ausblick über die Jahreslosung 2025 sprechen. Prüft alles und behaltet das Gute. So auf den ersten Blick wäre das vielleicht auch eine Hilfe bei den ganz vielen Antworten oder auch Aussagen, vielleicht Vorhersagen, Prophezeiungen, mit denen wir täglich so konfrontiert werden. Ja, vor allen Dingen so in den Medien, in den sozialen Medien. Ja, man kann sich überall die interessantesten und manchmal auch beklemmendsten Prognosen, Vorhersagen hören, anhören. Und dann fragt man sich, dann stimmt so ein Vers natürlich. Prüft alles. Aber auf den zweiten Blick stellt sich die Frage, wie sollen wir prüfen, wenn wir vielleicht gar keine Ahnung haben? Ich gehe jetzt auch nicht zum TÜV und sage, lass mich mal so ein Auto angucken. Das möchte ich gern zumuten. Also was ist? Paulus richtet ja diese Worte an die Gemeinde in Thessaloniki. Das ist das heutige Thessaloniki im Norden Griechenlands. Ich habe meine Karte mitgebracht. So ziemlich oben, nicht ganz, etwas mehr rechts, links von der Mitte. Könnt ihr das sehen? Thessaloniki. Ist eine schöne Stadt. Paulus, das war sage und schreibe eigentlich so gesehen die zweite Stadt, in der Paulus auf europäischem Festland missionierte. Was war denn die erste Stadt? Wisst ihr das? Was war die erste Stadt auf europäischem Festland, wo Paulus, wie? Philippi, richtig. Genau. Ja, er kam von Kleinasien rüber, der heutige Türkei quasi, und rüber gesegelt und landete dann da. Das ist, hier auf der Karte steht so ein anderer kleiner Name, etwas weiter nach rechts, der heißt Kabbala, das ist das frühere Neapolis, und von da aus etwas im Norden, da war Philippi. Und von da aus ist er dann nach Thessaloniki gezogen und hat dort gewirkt. Und eben diesen Brief, den er dann geschrieben hat, der wurde ja auch da durch veranlasst, dass diese Menschen dort einige Fragen hatten. Wer waren denn diese Thessalonicher? Ich möchte kurz einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 17, wie es zu dieser Geschichte, zu dieser Gemeinde kam. Da lesen wir, über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessaloniki. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge. Das ist ja das Gotteshaus, ne, der jüdischen Gemeinde, der Juden, das gibt es ja heute auch noch. Und das gab es damals auch an vielen Orten. Und er ging dahin, Paulus war ja Jude, wo er dann an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Paulus war ja nicht nur einfach Jude, er war ja auch jüdischer Theologe, er war Pharisäer, Schriftgelehrter, er hatte Ahnung. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift. Das war ja das, damals das Alte Testament. Die Tora, das Gesetzbuch des Mose, die Propheten und auch die Schriften wie Psalmen, Sprüche, Prediger und noch einige andere. Das Alte Testament eben. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen dieser Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen. Und er zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich vorher zur Synagogengemeinde hielten, sowie auch eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Diese Menschen in Thessaloniki, das waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, würden wir heute sagen. Da können wir uns durchaus finden, so wie wir. Kein theologischer oder philosophischer Experten. Klar, in den Synagogen werden sie ja um die Schriften des Alten Testaments Bescheid gewusst haben. Denn da knüpfte ja Paulus genau in seiner Ansprache an. Es kamen also sowohl jüdische als auch nichtjüdische Zuhörer zum Glauben. Und zusammen bildeten sie diese Gemeinschaft von Christen, von Jesusgläubigen, worin Paulus dann einige Monate wirkte. Vermutlich waren es so 5 Monate, dass er da war. Und dieses Wirken blieb ja nicht unbemerkt, wie ihr dann in Apostelgeschichte weiterlesen könnt. Das könnt ihr gerne auch zu Hause machen. Ihr wisst ja, ne, wenn prüft alles, dann könnt ihr schön gleich nachher zu Hause alles fein nachlesen, was ich euch hier vorgelesen und vorgedröselt habe. Das gehört wohl dazu, wenn ihr sagt, prüfet alles. Gut. Das alles blieb also nicht unbemerkt. Es gab Tumult und Unruhe und Paulus musste dann irgendwann nachts die Stadt verlassen. Er zog dann weiter in die nächste, nach Beröa. Und da ging die Missionsarbeit weiter. Die nun Jesusgläubigen, die er in Thessalonich zurückließ, waren sofort einer Verfolgung ausgesetzt. Und eben an diesen Menschen richtet er etwa, sagen wir ungefähr ein Jahr später, da war er so in Korinth, hat er von da aus einen Brief geschrieben, richtete er also diesen Brief mit darin eben dieser Aufforderung. Prüft alles, das Gute behaltet. Wir haben nun schon gehört vorhin in der Schriftlesung, dass da eine ganze Reihe von Ermunterungen, Ermahnungen, Aufforderungen steht. Und direkt vor dem Vers, wo das steht mit prüft alles, steht ja eben interessanterweise gerade diese Aufforderung, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg und geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Prüft alles, das Gute behaltet. Wie geht das? Können Otto-Normalchristen so einfach alle möglichen Aussagen, die den Anspruch haben, zum Beispiel prophetisch zu sein, das heißt von Gott eingegeben, oder als solche zu erkennen oder auch als falsch zu erkennen? Geht das? Ohne Theologiestudium, ohne Nachschlagewerke, ohne Neues Testament? Die Thessalonicher hatten noch kein Neues Testament. Der Thessalonicher Brief selber ist erst das zweite Schriftstück vom Neuen Testament, was es gab. Es gab vorher einen Brief, den Paulus wahrscheinlich vorher geschrieben hat, den Galaterbrief. Und der Thessalonicher war der zweite. Und wie bekannt diese beiden Briefe generell waren, der Galaterbrief wird vielleicht noch nicht so bekannt gewesen sein, noch nicht so oft kopiert. Also sonst gab es noch nichts. Wir haben da heute schon einen großen Vorteil. Wir haben ein Neues Testament, wir haben all diese Briefe und all diese Hinweise schon. Mutet Paulus den Thessalonicher nicht zu viel zu, gerade mal ein Jahr später, nachdem er die 5 Monate dort gewirkt hat? Anderthalb Jahre, das ist, wir würden sagen, doch eine sehr junge Gemeinde. Gut, wir haben Vorteil, aber viele von uns haben da auch vielleicht nicht so intensiv sich mit vielen Dingen beschäftigt. Ich habe ja den Vorteil, ich habe die 3 Jahre Bibelschule, ich habe natürlich mich intensiv mit vielen Dingen beschäftigt. Aber wenn wir so schauen, wir werden heute über die Medien eben mit so einer Unmenge an Meinungen, Interpretationen, auch geistlichen Grundsätzen, Faktenchecks und auch Prognosen und auch prophetischen Aussagen konfrontiert, wie kaum eine Generation vor uns. Wie denn, bitteschön, soll es da möglich sein, zu prüfen und auch das, was gut für mein Glaubensleben ist, daraus zu filtern? Aha, gutes Stichwort, filtern. Prüfen, filtern. Das sind Dinge, die sind sich ja ähnlich. So ein Filter ist ja ganz gut. Wir haben ja auch sowas an unserer Wasserleitung zu Hause. Und das hier fand ich interessant, weil das wie so ein Dreifachfilter ist. Geht das Wasser auf eine Seite rein, geht durch diese 3 Dinger und dann geht es am Ende wieder raus. Und dann hoffentlich sauberer, als es vorher war. Ja, wie prüfen, wie können wir filtern? Paulus stellte fest, dass bei den Thessalonichern etwas vorhanden war, wodurch sie ganz wohl imstande waren, zu prüfen und zu filtern. Es war was vorhanden. Das schrieb er ihnen. Erinnern wir uns doch daran, wie entschieden ihr, Thessalonicher, euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Drei Dinge. Glauben in die Tat, Einsatz aus Liebe und Hoffnung, die standhaft macht. Da geht es also erstmal um Glauben, um Vertrauen, sich anvertrauen, was so wie dieses Wort eigentlich heißt. Und das hat er bei den Thessalonichern festgestellt. Er schreibt ja, das steht in 1. Thessalonicher Kapitel 1, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Sie wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und ein paar Verse später, und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Noch später schreibt er, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Also war etwas, es war was da. Die Thessalonicher haben das wirklich so wie ein Schwamm aufgesogen und so aufgenommen, was Paulus gesagt hat, das Evangelium. Und sie haben sich so klar entschieden, ja, das war für Paulus einfach eine reine Freude, daran zurückzudenken. So drückte das in diesen Worten auch aus. Und dann stellt er auch noch fest, steht in Kapitel 2, Vers 13, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben, stellt Paulus fest. Also es ist was da. Und das ist das, was uns ermutigen sollte. Mut machen sollte, wirklich voranzugehen und auch Mut zu haben, zu prüfen. Weil Gott hat uns dieses feste Fundament gegeben. An dem Tag, an dem du Jesus angenommen hast, ist eben das passiert. Und dadurch, dass du Jesus in deinem Leben hast und dich ihm anvertraut hast, erfährst du tatsächlich die Kraft seines Wortes in deinem Leben. Und dann hast du einen festen Stand. Und dann können Aussagen kommen, du kannst sie gewissermaßen daran messen, an der Wahrheit des Evangeliums. Glaube. Glaube ist schon etwas, das war schon im Alten Testament ein ganz wichtige Wahrheit, eine ganz wichtige Tatsache und eine ganz wichtige Voraussetzung. Abraham glaubte. Und viele anderen aus dem Alten Testament, aus der Zeit des Alten Testaments, glaubten. Es gibt ja ein Kapitel in der Bibel, das zählt die so auf, die Glaubenshelden. Steht ja in Hebräer 11. Und gerade Hebräer 11 sagt ja auch, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist also nicht, ich glaub's, ne? Ich glaub's ja, ich glaub's, so oberflächlich, ne? Ohne da groß Wert dran zu geben. Nein. Der Glaube bedeutet wirklich ein Vertrauen, ein sich verlassen, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und das war bei Abraham der Fall und bei vielen anderen auch. Und es gibt ja auch diese Aussage aus dem Propheten Habakuk: Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es wird dann also ganz klar, vor allen Dingen, so wie wir hier gelesen haben, ganz klar, an wem man glaubt. Das ist natürlich das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, wenn du an Jesus glaubst. Und ganz klar schreibt die Bibel auch darüber. Das haben wir vielleicht noch im Ohr aus Apostelgeschichte 17, wie Paulus das in Thessalonicher gesagt hat. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen. Und er zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte Paulus, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Ganz klar. Unser Erlöser hat eine Identität, so wie wir eine Identität haben. Du hast ja einen Personalausweis. Im internationalen Sprachgebrauch heißt das ja ein ID-Card, eine Identitätskarte. Und damit ist klar, wer du bist und wo du wohnst und wann du geboren bist. Und bis wann du gültig bist. Nein, Quatsch, bis wann das den Ausweis gültig ist natürlich. Ja. Aber Jesus, der Messias des Volkes Israel, der durch sein Leben, Sterben und seine Auferstehung Gottes Plan erfüllt, ist der, der Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. So steht es in 2. Timotheus 1, Vers 10. Also wenn also klar ist, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast, dann kannst du wirklich vieles prüfen und herausfiltern, was dein Vertrauen unberechtigterweise beanspruchen möchte. Es gibt viele Dinge, die damit, ja, das wird uns so gebracht, als wenn wir es unbedingt glauben müssen. Aber wir können es prüfen und wir können das, was nicht dem entspricht, worauf wir unser Vertrauen nicht setzen müssen, herausfiltern. Hören wir einmal, wie Paulus die Gläubigen auch in anderen Gemeinden so zurechtweist. Er sagt: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Einem anderen Evangelium. Es werden heute so viele Worte gemacht, dass man wirklich eigentlich aufpassen muss. Aber wenn man einen festen Stand hat, wenn man weiß, auf wen man sein Vertrauen gesetzt hat, auf Jesus, dann hat man die Fähigkeit, die Möglichkeit, auch ohne, ich sag mal, vielleicht ohne Theologiestudium geht das auch. Es kommt auf den Stand an. Zudem kommt noch, dass wir wissen, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, so wie es Paulus auch den Thessalonichern bezeugt. Denn da heißt es: Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Kraft kommt durch den Geist. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und das gibt uns einen festen Stand. Wer hingegen den Geist Gottes hat, der ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen. Schließlich können wir aber auch darauf vertrauen, dass Gott selber prüft, wer was und mit welcher Motivation in seinem Namen predigt. Das hat sich auch wohl bei Paulus herausgestellt, wie er selber sagt. So sagt er das selber. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Das ist eine andere Geschichte. Auch wir sind schon mal gefordert, uns selbst zu prüfen. Unser Innerstes. Warum? Worum geht es uns? Worum geht es mich, wenn ich hier stehe? Geht es wirklich darum, dass dass Gott wirken kann, will ich so sein, von mir selber wegzuschauen, dass Gott durch mich wirken kann? Das würde bedeuten, dass es jetzt in diesem Moment so gut ist. Und wenn ich auch, ich sag mal, in der nächsten Stunde komplett von euch vergessen werde, dann wäre das okay. Weil es geht ja nicht um mich. Und das ist auch, finde ich, eine wichtige Sache, wenn wir das feststellen können, ob jemand in der rechten Haltung das Wort weitergibt oder ob etwas anderes dahinter steht. Man weiß auch, dass es manche darum zu tun ist, bloß da rauszukommen, bloß dazustehen oder auch zu Reichtum zu kommen. Und dem gegenüber kann man durchaus schon mal kritisch sein. Gut, Glaube. Mit Glaube, mit einem festen Stand kann man prüfen. Aber es geht auch um Liebe. Liebe, die hineingepflanzt ist und gewachsen. Oder wie Paulus es dann auch festgestellt hat bei den Thessalonichern, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll. Das brauchen wir euch ja nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Alle wussten um die Liebe, um die Gastfreundschaft, um die Offenheit der Thessalonicher. Und gerade auch Liebe. Liebe wird erfahren und Liebe wird auch weitergegeben. Liebe ist das oberste Gebot. Und Liebe macht nicht blind. Verliebtheit macht blind, aber Liebe öffnet vielleicht manchmal auch die Augen. Oder wie es dann auch heißt, in einem Vers aus dem Epheserbrief steht auch darunter, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an denen er Freude hat. Also die Thessalonicher hatten auch durch Paulus erlebt, was es heißt, in Liebe begegnet zu werden. Und auch darüber schreibt Paulus in seinem Brief. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wie wichtig ist es, dass ein Kreis da ist, wo diese Liebe umgesetzt wird, wo man spürt und erfährt, was das heißt. Liebe. Liebe bedeutet auch Korrektur. Liebe bedeutet vor allen Dingen aber auch Annahme und sich kümmern. Und wohl dem, der in so einem Kreis aufwächst, der ist fähig zu prüfen. Der hat einen Rückhalt in einer Gemeinde und der ist fähig zu prüfen. Der ist fähig, mit diesen ganzen Dingen, die auf ihn einstürmen, fertig zu werden. Die Liebe. Das ist aber kein Selbstläufer, denn Paulus selbst ermuntert noch die Thessalonicher, trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Das ist etwas, woran wir immer arbeiten müssen. Denn in diesem Sinne als Gemeinde haben wir da füreinander etwas zu bedeuten. Nämlich auch so ein fester Halt. Und die Fähigkeit, in der Welt zu stehen und zu prüfen. Dann ist da noch aber das Dritte. Die Hoffnung. Die Erwartung. Die Thessalonicher hatten nicht einen vagen Optimismus von, es wird schon irgendwie gut gehen. Nein, das ist das Zeugnis, was Paulus schreibt. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Sie hatten eine Erwartung. Das war schon da. Das hat Paulus schon festgestellt. Und diesen Brief des Paulus an die Thessalonicher war vielleicht in dieser Hinsicht sehr wichtig, weil sie durchaus noch Fragen zur Zukunft hatten. Da war jemand gestorben. Was ist mit dem? Wo bleibt er? Was ist mit ihm? Und Paulus konnte das erklären. Das könnt ihr auch gerne zu Hause nachlesen. In 1. Thessalonicher 4, Abvers 13 und Kapitel 5, Abvers 1. Da spricht Paulus über die Zukunft, über unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Diese Gewissheit hilft also auch uns mit diesen vielen Aussagen, auch Prognosen, Prophezeiungen über die Zukunft umzugehen und ohne Angst zu begegnen und zu prüfen und zu filtern. Also, halten wir fest, wenn schon die Thessalonicher imstande waren, dieser Aufforderung nachzukommen, wie viel mehr sollten wir dem folgen? Haben wir doch im Alten und im Neuen Testament die vollständige Offenbarung von Gottes Rettungsaktion für alle Menschen. Das Evangelium von Jesus Christus mit allen für unser Leben wichtigen Erklärungen. So sollte es auch uns als Laien oder als Otto Normalchrist durchaus möglich sein, zu prüfen und das Gute zu behalten. Glaube, festen Stand. Liebe, ein Schutz, die uns stark macht. Hoffnung, die uns standhaft macht, die uns einfach einen genauen Blick auf die Zukunft gibt. Damit können wir prüfen. Und das Gute behalten. Aber was ist eigentlich das Gute? Behaltet das Gute, sagt eigentlich so viel wie sowas wie schöpft den Rahmen ab. Ne, holt euch den Rahmen von der Milch, die Sahne, das, was oben drauf steht. Das gibt es heute kaum noch. Früher, ne, wenn man den Milch vom Bauern holte, das war so richtig gut. Wenn man den ein bisschen stehen lässt, dann stand da das waren mehrere Löffel, die konnte man so schön runter. Das schmeckte dann natürlich auch sehr gut. Den Rahmen abschöpfen. Und das will Paulus, dass wir das mit dem Guten machen. Aber was ist gut? Auch da haben wir eigentlich genau diesen gleichen Kriterien. Wir hatten ja für das Prüfen schon gesagt, es ist schon gut, wenn diese Dinge da sind. Glaube, Liebe, Hoffnung. Also ist gut all das, was mein Glaube wachsen lässt. Es ist alles gut, was meine Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten wachsen lässt. Und es ist gut, was meine Hoffnung und die Vorfreude wachsen lässt. Das Gute behaltet. Gott möchte uns segnen, dass wir wirklich Tag für Tag wissen, wie wir mit diesen vielen Informationen und Dingen umgehen, wie wir sie prüfen und filtern können. Wir sind hier jetzt fast am Ende, aber wir sind noch lange nicht fertig. Denn eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Es gilt, Gottes Plan kennenzulernen. Natürlich schön der Reihe nach, so in zeitlicher Abfolge. Man sagt auch chronologisch. Wie Können wir Gottes Plan kennenlernen? Einfach. Lies die Bibel, entdecke Gottes Plan. Ich hatte das mit dem Plan A so gefunden. Ich dachte, Plan A, bei Gott gibt es keinen Plan B. Gott hat nur Plan A. Und das reicht. Da sind wir drin. Und das ist gut. Darum noch diese Aufmunterung. Setzt euch hin, liest schön nach, was ich euch erzählt habe und entdecke Gottes Plan. Gott möchte sein Wort an uns segnen. Ich möchte noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir jetzt auch für diese Aufmunterung und Aufforderung, alles zu prüfen, das Gute zu behalten. Danke, Herr, dass du uns begleitest, auch im neuen Jahr und uns helfen möchtest. Danke, dass wir durch die Beziehung zu dir wie diesen festen Stand haben, dass wir wissen, an wen wir glauben, wen wir unser Vertrauen geschenkt haben, was auch immer Menschen uns versuchen zu erzählen und zu verkaufen. Danke, Herr, dass wir ja einen Raum der Liebe haben, wo wir geschützt sein können, wo wir angenommen werden. Herr, schenkt das die, auch die, die zum Glauben kommen, eben diesen Raum finden, ob bei uns oder woanders. Herr, wir bitten dich da um deinen Segen und Führung, auch für uns als Gemeinde. Und so danken wir dir auch für die Hoffnung und für den Ausblick, für die Perspektive, die wir haben, die so klar ist, weil du alles in der Hand hast. Die Zukunft ist in deiner Hand. Wir danken dir dafür. Herr, und wir preisen dich und beten dich an für deine große Liebe, für deine Geduld und Güte. Amen.